Steffen Schleiermacher mit stehende Musik für Klavier von Stefan Wolpe, der dem Bauhaus nahe stand, und geschrieben hat er diesen Teil einer Klaviersonate 1925 im Geist sozusagen des Aufbruchs. Das eigentliche Thema ist die fast maschinenhafte Wiederholung und die Frage, was mit der Zeit passiert, wenn sie zumindest akustisch aus immer gleichen Teilen aneinandergereiht wird. Die Reihung, sie ist auch ein Prinzip der modernen Architektur, wie sie im gleichen Jahr Walter Gropius mit dem Dessauer Bauhausgebäuden realisiert hat. Darunter auch das Werkstattgebäude mit einer gläsernen Fassade, die nur noch innen von außen trennt, aber kein Dach mehr trägt. Die Fassade ist heute unser Thema in der Matinée und die wollen wir uns jetzt mal groß und breit anschauen mit Andreas Denk, Professor für Architekturgeschichte und Theorie in Köln und Chefredakteur der Zeitschrift Der Architekt. Guten Morgen, Herr Denk.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Wenn man sich jetzt mal so ganz zurückversetzt in die Urzeit des Bauens, da ist eine Fassade vermutlich einfach eine halbwegs funktionale Wand, eher technisch gedacht. Steile These wäre zu sagen, erst indem ich überhaupt die Fassade gestalte, wird aus Bauen Architektur, richtig?
Das könnte so sein, aber vielleicht können wir sogar noch ein bisschen tiefer gehen und sagen, na ja, eigentlich besteht Architektur ja zum Wesentlichen aus Räumen. Architektur ist Raumkunst und deswegen, sobald es gestaltet wird, fängt es eigentlich an, Architektur zu werden. Und das bezieht sich auf Räume, kann sich aber natürlich auch auf die Wand, die die Räume abschließt oder voneinander trennt.
So die naheliegendste Möglichkeit ist ja eigentlich, an die wir uns vielleicht auch ein bisschen gewöhnt haben, dass eine Fassade etwas sagt über das, was das Gebäude ausmacht, was möglicherweise da auch im Inneren passiert. Ist das die gängigste, einfachste Möglichkeit, eine von vielen?
Ja, Herr Biesler, das ist vielleicht das entscheidende Problem unserer Gegenwart, dass wir natürlich aus der Architekturgeschichte oder aus dem architekturtheoretischen Nachdenken über Fassaden über viele, viele Jahrhunderte davon ausgegangen sind, dass genau dieser Schmuck oder diese Gestaltung etwas über das Wesen dieses Bauwerks oder zumindest seiner Hersteller, seiner Bauherren hätte aussagen können.
Was wäre so ein Ausdruck, so eine Funktion? Sakralgebäude kann man sich vielleicht als erstes vorstellen, in Rom wahrscheinlich so ein Tempel mit Säulen, sodass irgendwie so eine Hoheitsform da ist. Also so der Rang wird auch angezeigt.
Das wäre genau das entscheidende Merkmal über viele Jahrhunderte gewesen, dass Architekten und Theoretiker immer gesagt hätten, die Bedeutung eines Gebäudes lässt sich eigentlich an der Art und Weise ablesen, wie bei ihm Säulen in der Fassade verwendet werden. Da hatte Vitruv sozusagen die Steilvorlage geliefert, der gesagt hat, das Dorische, also die dorische Säulenordnung, die ionische Säulenordnung und die korinthische Säulenordnung, die vertreten drei unterschiedliche Wertigkeiten, die jeweils unterschiedlich wichtigen Göttern des römischen Götterhimmels zugeordnet sind. Also weibliche Götter kriegen in der Regel die ionische Ordnung, weniger wichtige Götter kriegen die dorische und die wichtigsten, der gute Jupiter zum Beispiel, der durfte dann auf die korinthische Ordnung vertrauen.
Wussten das Römerinnen und Römer, wenn die in ihren Straßen unterwegs waren, konnten die das lesen?
Da bin ich nicht sicher. Wir wissen natürlich nicht viel darüber, aber die Art und Weise, wie diese mit Säulen geschmückten Gebäude gewirkt haben, haben sicherlich schon per se etwas über ihren Charakter gesagt.
Wohnhäuser sahen anders aus.
Wohnhäuser sahen grundsätzlich anders aus. Sie hatten in der Regel keine Säulen im Äußeren oder nur im Eingang, aber in der Regel nicht. Das heißt also, da ließ sich tatsächlich Stadt lesen als Abfolge von weniger wichtigen, besonders wichtigen öffentlichen und privaten Wohngebäuden.
Eigentlich ja auch was ganz Praktisches, dass man sich ungefähr orientieren kann darüber, ist das jetzt ein Haus, in das darf ich überhaupt reingehen? Das ist ja zum Beispiel eine Frage, die man sich vielleicht stellen muss. Oder ist das etwas, das sehr privat ist? Ist das irgendwie etwas, das einem öffentlichen Zweck dient? Aber hat es darüber hinaus noch eine Bedeutung? Es ist ja nicht wahrscheinlich ein bloßer Wegweiser. Dafür wäre es ein bisschen aufwendig. Da hätte man auch dran schreiben können. Tempel von Jupiter oder Wohnhaus von, ich weiß nicht wem, Publius Rusticus.
Aber genau das wollte man eben nicht machen, sondern man wollte eigentlich zeichenhaft ja schon andeuten, um was es eigentlich geht. Wir merken an einer bestimmten Stelle so im Wechsel vom 17. auf das 18. Jahrhundert eigentlich, dass diese Zeichensprache anfängt, kompliziert zu werden. Weil wir plötzlich mit dieser frühen Industrialisierung und der dann erst im 18. Jahrhundert richtig losgehenden Vermehrung von Bauaufgaben nicht mehr richtig ausdrücken können, was eigentlich das Gebäude und was sein Zweck und was seine Bedeutung ist. Zum Beispiel, wie sieht eine Säulenordnung aus, die für einen Bahnhof passt oder für eine Chemiefabrik? Bis dahin war man in dem kleinen Kanon von Bauaufgaben ganz gut und ganz zufrieden mit den zur Verfügung stehenden Ausdrucksmitteln gewesen. Danach wird es kompliziert. Und da gibt es dann Theoretiker wie Goldmann und Sturm, die darüber nachdenken, wie man diesen vielen neuen Bauaufgaben, Säulenordnungen regelrecht zuordnen kann. Die dann aber hinterher nicht mehr nur noch als Schmuckform gewertet werden, sondern als Charaktereigenschaften Da ist zum Beispiel das Dorische plötzlich das Männliche. Und das Ionische,
was ein bisschen schwerer ist. So.
Was schwerer ist, und deswegen macht man, was weiß ich, von mir aus die Kaserne und das Zeughaus macht man dorisch, wohingegen dann der Palast darf dann natürlich so ähnlich, wie das im Rom auch schon war, darf dann die höheren Säulenordnungen beanspruchen. Mhm. Aber das wird dann so kompliziert, dass dann für jede einzelne Bauaufgabe die Theoretiker zuweisen müssen, welche stilistische Attitüde da jetzt gerade passt.
Ist dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum man es irgendwann lässt, ne? Also warum man einfach aufhört, damit diesen klassischen Schmuck weiter vorzuschreiben. Irgendwann werden die Fassaden dann ja gleichförmiger, kann man das eigentlich sagen, und weniger lesbar?
Ja, man hat sich dann im 18. Jahrhundert eigentlich mit der Charakterisierung von Architektur zu helfen versucht, indem man gesagt hat, eigentlich müssten die Empfindungen des Menschen oder das Wahrnehmungsbewusstsein des Menschen so stark ausgeprägt sein, dass man schon aufgrund der äußeren Form eines Gebäudes sagen kann, welche Bedeutung es im städtischen Kontext hat oder welche Funktion es hat. Das nannte man dann Charakterlehre. Das ist in Frankreich eigentlich entstanden, so im Zuge der Entwicklung des Sensualismus. Und darüber hat man dann versucht zu sagen, wir können uns ablösen von diesen leicht überkommenen Säulenordnungen, die einerseits eben nicht mehr diese Fülle an unterschiedlichen Bauaufgaben bespielen konnten und gleichermaßen aus der archäologischen Erkenntnis heraus auch überhaupt nicht dem entsprachen, was man dank Vitruv zu wissen gemeint hatte. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen es anders machen.
Ne? Das wäre dann sowas wie, Gefängnis hat kleine Fenster und die sind vergittert und ein privates Wohnhaus hat große Fenster, weil da schön Licht reinkommen soll. Aber auch damit ist ja irgendwann Feierabend. Also ich habe gerade die Fassade von Gropius beim Bauhauswerkstattgebäude, also das nannte man dann Vorhangfassade, weil die Fassade eben quasi frei gestaltbar wird. Alles Tragende ist ins Gebäudeinnere verlegt und damit kann man ja eigentlich auch da machen, was man will. Bis hin zu den, haben wir heute auch noch in der Sendung, den Leuchtfassaden, den LED-Fassaden, an solchen exponierten Stellen wie dem Times Square zum Beispiel oder dem Piccadilly Circus. Also die Fassade bekommt plötzlich eine ganz andere Sprache, eine moderne Sprache.
Ja, wir dürfen diese lange Phase des Historismus im 19. Jahrhundert nicht ganz überspringen, glaube ich. Das ist nochmal eine wichtige Entwicklung, weil man mit der Charakterlehre auch nicht so richtig zurande gekommen war. Plötzlich sagte, wir können uns ja mal an den historischen Epochen orientieren. Die stehen ja auch für bestimmte Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit. Und wenn wir jetzt auf den Kern dieser Entwicklung zurückkommen, was eigentlich in der jeweiligen Epoche entstanden ist und wofür die steht, und wir gleichzeitig den Stil, der damals verwendet worden ist, auf unsere Gebäude übertragen, dann wissen wir doch genau, wie wir ein Bankgebäude zu machen haben oder wie wir ein Staatsgebäude zu machen haben, weil wir dann die entsprechenden historischen Beispiele, was weiß ich, die Palazzi der Renaissance zum Beispiel in Italien hatten, wo die Banken entstanden sind, dann war es doch klar, dass man genau mit den Formen auch zu dieser Zeit deutlich machen konnte, was so ein Gebäude eigentlich sollte. Und das ist dann im Laufe des 19. Jahrhunderts sehr stark korrumpiert worden, würde ich mal sagen, weil die Architektur oder die Entstehung von Häusern, muss man da eher sagen, so angestiegen ist, dass nicht nur diese wissenden Architekten und das wissende Publikum Häuser gebaut hat, sondern dass das eben im Grunde zur Spekulationsaufgabe war, an der sich auch nicht ganz so viel wissende Maurer und Spekulanten beteiligt haben. Und da kam es plötzlich zu einer fürchterlichen Gemengelage dieser Stile, die ohne Sinn und Verstand miteinander verbunden wurden. Hauptsache, es war viel dran an der Fassade und es sah irgendwie gut aus. Und daraufhin kommt eigentlich diese Entwicklung des frühen 20. Jahrhunderts, die gesagt haben, jetzt ist Schluss mit dem Fuschertum, hat der Bund Deutscher Architekten da früh gesagt, und mit dieser Bauspekulation. Und wir müssen unsere neuen Mittel nutzen, um eine Architektur zu machen, die einerseits sach- und fachgerecht ist und andererseits den neuen technischen Möglichkeiten entspricht.
Und heute, wenn wir uns durch die Städte bewegen und Fassaden angucken, dann können wir im Grunde nicht mehr genau sagen, was sich dahinter verbirgt. Im Zweifel ein Bürogebäude, nicht wahr? Aber das hat auch was damit zu tun, dass sich die Arbeitswelt einfach verändert hat, dass wir heute viele Bürogebäude haben, in denen auch verhältnismäßig anonym auf verschiedenen Etagen verteilt unterschiedliche Mieter wohnen in der Regel. Also es ist so eine Glasfassade heute, das ist der Standard.
Ja, oder die Lochfassade, die ist im Moment ja besonders beliebt. Also das einfache Ausschneiden von Fensteröffnungen, entweder in Serie oder in Reihe, wie auch immer, ne, ohne eine weitere Zierzutat. Das lässt sich auch im historischen Bestand ganz gut anwenden, weil man damit bestimmte Gliederungsformen ganz gut aufnehmen und ergänzen kann. Aber in der Tat ist dieses Ubiquitäre der Architektur ein Ergebnis dieser zunehmenden Sprachlosigkeit im Zuge der Entwicklung der Moderne geworden, die sehr gezielt darauf verzichtet hat, solche segregierenden Formen einzusetzen, um Unterschiede zu proklamieren, sondern im Gegenteil eigentlich versucht hat, einheitliche Straßenbilder zu schaffen, die durchdrungen waren vom Geist der Moderne und von den technischen Möglichkeiten, die man damals hatte.
Wie baut man denn dann heute noch eine gute Fassade? Also wie kriegt man das hin in dieser ganzen Beliebigkeit?
Ja, da sprechen Sie ein heikles Thema an. Das ist nämlich jetzt nicht nur unbedingt die Frage des Architekten oder der Architektin, die da entwerferisch tätig wird, sondern es ist natürlich eine Frage der Finanzierung. Und bei unserer hochkapitalisierten Baukultur muss man leider immer wieder feststellen, dass insbesondere gerade bei vielen Investoren so der letzte Geist fehlt, der es ermöglicht, aus einem Haus Architektur zu machen.
Ganz beliebt ist ja im Augenblick auch wieder zurückzublicken, gerade bei etwas größeren Bauprojekten wie dem Berliner Schloss zum Beispiel oder der Frankfurter Altstadt, die ja auch gerade fertiggestellt wurde. Also im Grunde Gebäude, die mit ganz neuer, aktueller Technik gebaut wurden, aber dann im Außenbereich, in der Fassade eben doch so tun, als ob sie schon viel älter wären, also historische Formen aufgreifen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was Sie präferieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Aber was wäre denn ein Beispiel für eine Fassade, wo Sie sagen, die ist zeitgenössisch und funktioniert?
Ja, Sie haben völlig recht. Das ist meiner Auffassung nach keine Möglichkeit. Wir leben nicht so, als ob wir im 18. oder 19. Jahrhundert beheimatet werden, sondern ich glaube, so als Zeitgenossen haben wir die Pflicht und Schuldigkeit, darauf zu achten, dass wir uns mit Dingen umgeben, die unserer Zeit entsprechen. Und gerade Frankfurt, wenn Sie es ansprechen, ist ja im Grunde die Heimatstadt von Heidi oder die zeitweise Heimatstadt von Heidi. Und wenn man dann in einer Umgebung umhergeht, wo Sie und Clara und Frau Sesemann jeden Moment um die Ecke biegen könnten, dann ist das schon sehr erstaunlich, finde ich. Das kann also nicht das sein. Da werden Probleme, die die Stadt tatsächlich hat, verdrängt zugunsten von solchen Event-Stadtteilen, die dann tatsächlich vielleicht gelingen mögen und beliebt sind, aber, glaube ich, falsche Lösungen darstellen. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Gelungene Fassaden gibt es natürlich immer wieder. Das hat, glaube ich, immer was damit zu tun, wenn Sie so etwas wie ein kleines Geheimnis bergen, wenn man also vielleicht zweimal oder dreimal hingucken muss oder vielleicht sogar viel, viel öfter, um zu ergründen, worin eigentlich das Besondere einer Gestaltung liegt.
Fassaden, ganz schön kompliziertes Thema mittlerweile, weil man keine Regeln mehr hat und selber welche erfinden muss dazu. Welche das sein könnten, hat uns Andreas Denk erzählt, Architekturprofessor an der Technischen Hochschule in Köln und Chefredakteur der Zeitschrift Der Architekt. Dankeschön.
Herzlich gerne.